ARD.
Dänemark wird der Achtelfinalgegner für die DFB-Elf. Kein Problem, sagt unser Reporter Philipp Hofmeister.
Nein, also Angst müssen Julian Nagelsmann und seine Jungs definitiv nicht haben vor dem Achtelfinalgegner Dänemark.
Jetzt, wo die DFB-Elf weiß, gegen wen es im Achtelfinale geht, ist das Motto:
Jetzt ist mal Schluss mit Entspannen hier im DFB-Teamquartier.
Heute geht es unter anderem in Hamburg weiter. Und die große Frage ist, kann die Lautstärke einer Motorsäge noch übertroffen werden?
Ich glaube, die türkischen Fans haben ganz gute Karten, diese 110-Marke zu knacken.
Darüber sprechen wir jetzt im Sportschau EM Update. Damit herzlich willkommen heute mit Jens Weibrot.
Boah, ich bin immer noch total geflasht von diesen Highlight-Kicks da gestern Abend, ey.
Und ich bin Anne Hild.
Hi, Anne.
Ey, 2-0-Nummern zum Abschluss in Gruppe M.
Das war Gruppe M?
Ja, für Minimalprinzip.
Ach so.
Also, das passt doch. Es war ja wirklich, am Ende war klar, 0-0 reicht England für den Gruppensieg, Dänemark für Platz 2 und Slowenien ist auch noch weiter.
Ja, aber Dänemark ist Zweiter geworden, weil sie am Ende weniger gelbe Karten bekommen haben als Slowenien. Also das ist tatsächlich der ausschlaggebende Punkt, ne?
Ja, aber vielleicht, wenn du vorne nicht angreifst, dann musst du auch nicht so viel verteidigen. Wenn
und dann kriegst du keine gelbe Karte.
Das war vielleicht der Matchplan. Aber was das mit dem deutschen Team macht, denn Dänemark ist ja jetzt der Achtelfinalgegner. Ja. Das haben wir mal bei unserem Reporter Philipp Hofmeister nachgefragt.
Nein, also Angst müssen Julian Nagelsmann und seine Jungs definitiv nicht haben vor dem Achtelfinalgegner Dänemark. Ich habe 2 der 3 dänischen Gruppenspiele live im Stadion gesehen. In keinem waren sie wirklich gut. Ganz im Gegenteil. Vieles funktioniert noch nicht so selbstverständlich, noch nicht so reibungslos. Sie haben ihre Problemzonen. Christian Eriksen, ihr Superstar, ist mit 32 nicht mehr der Jüngste. Nimmt sich regelmäßig seine Auszeiten pro Spiel. Sie haben mit Rasmus Højlund einen jungen Star im Sturm, der noch überhaupt nicht reingefunden hat in dieses Turnier. Und, was die Vorbereitung sicherlich erleichtern dürfte, viele aktuelle oder ehemalige Bundesligaspieler in ihren Reihen. Bei Dänemark weißt du einfach, was du bekommst. Es ist eine Grundqualität, ist sehr viel Erfahrung, eine gute Organisation. Aber Deutschland ist definitiv für mich Favorit in diesem Fußballspiel. Deswegen Dänemark für mich ein absolut machbarer, ein angenehmer Gegner im Achtelfinale für die deutsche Fußballnationalmannschaft am Samstagabend in Dortmund. Nachbarschaftsduell ist es noch obendrein. Also auch emotional dürfte es werden. Aber diese Dänen sind definitiv machbar und schlagbar für die DFB-Auswahl.
Ja, klingt irgendwie nach keiner allzu schwierigen Aufgabe.
Ach, du, also vielleicht von den Alternativen oder von den Möglichkeiten, die es jetzt gab, die dankbarste, wobei ich ehrlicherweise zwischendurch gestern auch gedacht habe, boah, warum nicht eigentlich England? Also ehrlich, ist vielleicht die einfachste Aufgabe von allen, so harmlos wie die waren. Ja. Aber die Dänen, ja, du, also die haben ja im Spiel gegen England das zu einem sehr körperlichen Match gemacht. Und das fand jetzt die deutsche Mannschaft ja so halb gut gegen die Schweiz. Also das ist jetzt auch nicht irgendwie ein Selbstläufer. Nee. Aber so gemessen an den Möglichkeiten, die es da gab, glaube die Serben wären noch unangenehmer gewesen.
Die
und England ist halt am Ende halt auch England. Ne? Ja, Serbien ist raus. Deshalb glaube ich, kann das Team von Julian Nagelsmann damit erstmal ganz gut leben.
Und was den Dänen Hoffnung machen könnte, für Portugal ging es nach 3 Unentschieden in der Gruppenphase plus nur Siegen in der Verlängerung bzw. im Elfmeterschießen zum Titel 2016.
Ja genau, 2016. Nicht einmal nach 90 Minuten gewonnen und dann am Ende Europameister gewonnen. Also es geht auch.
Das geht auch. Wir schauen mal drauf, was die DFB-Elf so treibt. Der Bundestrainer macht wahrscheinlich das Gleiche wie wir. Der analysiert nämlich gerade die Dänen, den nächsten Gegner. Und die anderen, die starten heute, wird es wieder ernst, ne? Also nach einem freien Tag.
Ja, muss ja auch, ne?
Wieder ins Training starten. Tabea Kunze weiß mehr.
Jetzt ist mal Schluss mit Entspannen hier im DFB-Teamquartier. Nach dem freien Tag gestern mit Poolplanschen und Beine hochlegen geht's heute Vormittag wieder zurück auf den Trainingsplatz. Und da dürften die Sonnencremeflaschen, glaube ich, wieder sehr begehrt sein, denn es sind 30 Grad und praller Sonnenschein angesagt. Und der Bundestrainer hat schon gesagt, dass dieser Mittwoch für ihn der wichtigste Trainingstag ist mit Blick aufs Achtelfinale. Kühle Analyse gibt's dann auch noch vom Bundestrainer, denn er hat die Nacht genutzt, um Videosequenzen zusammenzuschnippeln und sein Team dann auch taktisch bestmöglich auf den kommenden Gegner einzustellen. Wer in der deutschen Innenverteidigung in diesem Achtelfinale spielen wird, das ist weiter offen. Jonathan Tah fehlt gelb gesperrt. Für ihn dürfte in Dortmund der Dortmunder Nico Schlotterbeck beginnen. Aber ob Antonio Rüdiger rechtzeitig fit wird, das hängt weiter davon ab, wie gut er seine Zerrung im Oberschenkel auskuriert. Das könnte richtig knapp werden bis Samstag.
Ja, für die deutsche Innenverteidigung ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass es nicht die Engländer sind, die ja zumindest auf dem Papier eine sehr starke Offensive haben.
Naja gut, die Dänen haben mit Christian Eriksen da zumindest einen, der für sehr, sehr gute und ja am Ende dann irgendwie auch spielentscheidende Momente eventuell zumindest mal zu gebrauchen ist. Ne? Und mit Højlund auch einen sehr, sehr schnellen Stürmer. Die haben beide jetzt natürlich in dem Turnier noch nicht das gezeigt, was sie wirklich können. Aber so grundsätzlich, also ich finde, die Innenverteidigung ist eigentlich gut aufgestellt, selbst wenn jetzt wirklich beide Stamminnenverteidiger ausfallen würden, weil auch Waldemar Anton kann ich mir mit Nico Schlotterbeck sehr gut vorstellen. Waldemar Anton hat jetzt halt länger wirklich nicht gespielt, aber auf der anderen Seite, das wird schon funktionieren, glaube ich.
Ja, und vielleicht hat Rüdiger ja auch noch die Möglichkeit, fit zu werden. Ist ja erst am Samstag das
Spiel. Ja, genau.
Dann Offensive bei Deutschland, würdest du, Tobi und ich haben uns ja schon festgelegt gestern und haben gesagt, wir fänden Füllkrug super.
Naja, grundsätzlich bin ich auch Team Füllkrug so, aber so viele Änderungen wird der Bundestrainer ja nicht vornehmen. Der muss in der Abwehr schon ein bisschen was umstellen. Deswegen, wenn ich jetzt entscheiden müsste, würde ich mich eher für einen Flügelstürmer entscheiden, weil ich finde, das war gegen die Schweiz viel zu zentrumsorientiert, zu eng, zu dicht mit diesen vier Zehnern da vorne. Ne? Also du hast Havertz, Gündogan meistens dann daneben geschoben und dann Musiala und Wirtz direkt dahinter. Und so gerade die Außenpositionen in der Offensive waren eigentlich dann nicht so richtig besetzt. Und die Dänen, die kommen mit so einer Monster-Dreier-Reihe auch da hinten, mit Andersen, mit Vestergaard und mit Andreas Christensen. Und das, also diesen engen Raum zu verteidigen, kriegen die, glaube ich, ganz gut hin, auch wenn ihnen vielleicht manchmal so ein bisschen das Tempo fehlt. Und da ist, glaube ich, ganz gut, wenn du das auseinanderziehst. Ne? Also das wäre jetzt mein Plan. Wenn ich eine Möglichkeit in der Offensive hätte zu verändern, würde ich einen Außenstürmer setzen. Also so Leroy Sané zum Beispiel.
Wir sind mal gespannt, zu welchem Schluss der Bundestrainer bei seiner Analyse kommt.
Ja, könnte was ganz anderes sein.
Vielleicht sehen wir ja heute schon was im Training. Da darf nämlich die Presse wieder die ersten 15 Minuten dabei sein. Glaubst du, bei den Engländern gibt es heute Straftraining?
Naja, also sie haben ja zumindest das Ziel erreicht. Ne? Sie sind Gruppensieger geworden, sie sind noch im Turnier. Aber die Fans sind gestern tatsächlich vor dem Abpfiff aus dem Stadion gegangen. Ich weiß nicht, ob das nicht die größte Strafe ist.
Ja, anders als die slowenischen
und,
Fans.
Und Gareth Southgate wurde auch mit Bechern beworfen, ne? Der Trainer der Engländer. Also das ist schon auch...
Die Fans sind unzufrieden.
Ja, aber das kann man ja auch verstehen, oder? Mit der Offensive, 2 Tore in 3 Spielen, in 3 Gruppenspielen.
Du erwartest einfach mehr. Aber ja. Die Slowenen waren sehr glücklich darüber, dass sie als Gruppendritter noch weitergekommen sind.
Ja, zu Recht.
Können sie auch sagen.
Hätte ich jetzt auch nicht so zwingend mit gerechnet, dass sie es schaffen.
Dann würde ich sagen, machen wir einen Haken an die späten Spiele, weil die frühen waren aber deutlich mehr.
Auf jeden Fall, ja.
Und ich finde, das hatte so ein bisschen was von Bundesliga-Konferenz letzter Spieltag.
Lewandowski stoppt, schießt, Tor für die Polen, Ausgleich in Dortmund. Tor für Robert Lewandowski und er ist so abgezockt. Dieser Junge ist so abgezockt, der macht einfach genau das Gleiche nochmal. Nochmal diesen Gurkenschuss, nochmal mit ganz wenig Geschwindigkeit in die linke Ecke. Und das nächste Tor jetzt in Berlin bei Michael Augustin.
3:2 für Österreich!
Innerhalb von nicht mal 2 Minuten ist in dieser Gruppe alles durchgemischt worden. Ne? Zuerst bei Frankreich, erster, dann die Niederlande, dann Österreich. Sind auch erster geblieben.
Das war aber auch so wie irgendwie letzter Spieltag Bundesliga. Ne? Immer Refresh, was passiert denn da jetzt gerade so? Refresh, was ist jetzt in der Tabelle los?
Total, also diese EM-Update geprüfte Todesgruppe D hat mich nicht enttäuscht.
Ja, stimmt, wir haben sie mit Siegel dazu ernannt, hast recht.
Ja, ich würde sagen, Österreich ist kein Geheimfavorit mehr.
Ja, du hattest sie ja von Anfang an ja auch richtig auf dem Zettel, aber dass sie die Gruppe gewinnen, hast du damit gerechnet?
Nee, aber sie haben halt 3 Bundesligisten-Tore gehabt. Das erste, Donny Malen ins falsche
Eigentor
Tor,
wieder, ne? Genau.
Quasi, war das 7. Eigentor bei dieser EM. Und dann hast du dann Romano Schmid von Werder Bremen.
Ach jo. Kopfballungo, ja, Romano Schmid, stimmt.
1,68. Ja.
Ich glaube, sollte ich schon rumgesprochen haben, mein 2. Saisontor im Kopf. Vielleicht bin ich jetzt da einfach, sollte immer in die Box gehen, bei Eckbälle auch vielleicht.
Ja, kann er dann vielleicht im Achtelfinale machen.
Vielleicht Überlegung wert, ja.
Ja, und zum Schluss das 3:2 dann für Österreich. Wieder Sabitzer, meiner Meinung nach, wieder besser Österreich auf dem Platz mit dem ersten EM-Tor.
Tor gewordenes Selbstvertrauen, das Ding, ne? Den da aus dem Winkel reinzuhauen, da auf die kurze Ecke, gut, der Torwart sieht nicht so gut aus, aber ist schon echt ein richtig gutes Tor. Aber ich muss ja sagen, ich habe die niederländische Defensive ja sehr gefeiert und die haben mich enttäuscht gegen Österreich. Wirklich auch nicht nur bei diesem 3:2, aber da besonders. Ich hatte den Eindruck, die Holländer sind irgendwie so gedanklich schon im Achtelfinale angekommen. Waren sie ja auch faktisch.
Spiel, ja.
Ja, und jetzt sind sie halt Gruppendritter und haben am Ende, obwohl sie vor dem Spieltag Erster waren, die schlechteste Ausgangslage von allen dreien da.
Ja, das stimmt. Die Niederlande bekommen nämlich jetzt auf jeden Fall einen Gruppensieger. Mhm. Aber für mich das Wichtigste, Die Fans sind immer noch dabei.
Ja, die sind dabei, aber die können auch andere Songs als diesen Schlager, den du da... ja, genau.
Für mich übrigens nach allen Gruppenspielen Österreich auch verdienter Gruppenerster. Hat mich am meisten überzeugt.
Am meisten?
Ja.
Mehr als Spanien?
Nee, in der Gruppe.
Ach so, in der Gruppe jetzt. Ja, okay.
Weil zum Beispiel Frankreich im letzten Spiel 1-1 gegen Polen. Und meine zwei Lehren aus dem Spiel ist, fürs Trikot ausziehen beim Torjubel kriegst du gelb, fürs Maske ausziehen nicht. Ja. Und beim Elfmeter hat der Torschütze mehr Rechte als der Torhüter.
Ja, das stimmt. Elfmeter haben dieses Spiel geprägt. Mhm. Die Franzosen auch wieder so ein bisschen bieder insgesamt. Ne?
Ja.
Der erste, also die Elfmeter sind beide, finde ich, berechtigt. Der erste Foul an Dembélé und dann nimmt sich The Masked Kicker.
Das ist ein neuer Spiel.
Ja, genau. Aber ein Casting ist es tatsächlich an der Stelle nicht, weil man kann ihn ja trotz Maske ganz gut erkennen. Aber er nimmt sich halt den Ball und irgendwie, auch wenn er das ganze Spiel über so wirkte, als wenn er nicht so richtig glücklich mit diesem neuen Vehikel da im Gesicht ist, hat er dann die Verantwortung übernommen, den Elfmeter verwandelt. Ja, und der Ausgleich ist dann auch ein Elfmeter, auch Foul-Elfmeter, auch berechtigt, auch wenn erstmal der VAR eingreifen musste. Bisschen kurios, ne? Weil Robert Lewandowski den ersten ja, also er den Elfmeter verschießt quasi, aber der Torwart Mike Maignan, der französische Keeper, ist zu früh von der Linie weggegangen. Ja. Und dann wurde der wiederholt und dann macht's Lewandowski genauso in dieselbe Ecke nochmal. Diesmal ist er drin und am Ende irgendwie versöhnlicher Abschluss für Robert Lewandowski in seinem vielleicht letzten EM-Spiel, weil Polen ist ja raus. Ne?
Ja, und Spanien ist jetzt das einzige Team, das noch kein Gegentor kassiert hat bei dieser EM. Aber so schön kann ein letzter Gruppenspieltag sein, wenn es noch spannend ist. Schauen wir auf das, was uns heute erwartet.
Außer England ist dabei.
Gruppe E, da ist England definitiv nicht mit dabei.
Stimmt.
Alle Teams in dieser Gruppe haben 3 Punkte vor dem letzten Spieltag. Könnte man eigentlich meinen, total spannend. Aber es könnte auch sein, dass einfach die Slowakei und Rumänien sich quasi auf 0-0 einigen. Damit wären beide sicher im Achtelfinale. Mhm. Und dann im Parallelspiel Ukraine gegen Belgien. Je nachdem, wer das gewinnt, würde dann auch ins Achtelfinale einziehen. Mhm. Findest du, man muss was an dem Modus ändern, wenn es zu solchen Spielen kommt?
Also man sollte sich das zumindest nochmal überlegen, ne? Weil das ist ja so eine, zumindest eine Möglichkeit, sich abzusprechen. Und wenn das Ding jetzt wirklich 0-0 ausgeht und keiner wollte, dass es 0-0 ausgeht, dann hat es natürlich trotzdem diesen Beigeschmack. Also irgendwie schon keine ganz geile Konstellation. Auf der anderen Seite, das ist ja voll die ausgeglichene Gruppe am Ende, offenbar, wie man sieht, alle 3 Punkte. Und dann macht es doch eigentlich auch Sinn, zu versuchen, da irgendwie Gruppensieger zu werden und damit das bessere Los fürs Achtelfinale zu bekommen.
Das stimmt, das ist bestimmt was, was die Belgier auf dem Zettel haben, weil die haben ja bisher auch richtig enttäuscht.
Ja, das stimmt schon. Also, dass sie da jetzt am letzten Spieltag tatsächlich auch noch ausscheiden können, hätte ich nicht gedacht. Und auch deshalb ist es kein ganz unbedeutendes Spiel für Domenico Tedesco, den deutschen Trainer der Belgier.
Ja, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, das ist ein normales Stadion, ein normales Umfeld für mich. Ich bin hier aufgewachsen, ich bin hier groß geworden. Mein allererster Besuch im Stadion war ein Spiel vom VfB. Von dem her ist es schon was Besonderes.
Also mehr Spannung geht eigentlich nicht von der Ausgangslage her. Alle Teams 3 Punkte in der Gruppe.
Ja, wobei die entscheidende Frage ist ja eigentlich beim Belgien-Spiel, wie viele Tore kriegt Romelu Lukaku dieses Mal aberkannt? Ne? Er hat ja schon 3 Tore erzielt, die am Ende nicht galten.
Also statt die Torschützenliste anzuführen, führt er die mit den nicht gegebenen Toren
ja,
an.
Genau.
Vielleicht gibt es dafür dann einen kleinen Fernseher geschenkt. Wir schauen noch auf die Gruppe F. Die macht dann den 3. Gruppenspieltag zu, heute Abend in den 21 Uhr Spielen. Und ich gehe mal davon aus, dass es in Hamburg sehr laut werden wird.
Da gehe ich auch von aus, ja.
Tschechien gegen die Türkei. Was uns da erwarten könnte, erzählt uns mal unser Reporter Mats Nicholson.
Kurze Hose und T-Shirt, endlich auch hier in Hamburg möglich bei dieser Fußball-Europameisterschaft. Perfektes Sommer-EM-Wetter, bis zu 29 Grad. Es wird in der Fanzone auf dem Heiligen Geistfeld zusätzliches kostenloses Trinkwasser geben, damit alle auch gut durch den Spieltag kommen. Ja, und dann werden sich Zehntausende nach und nach auf den Weg hier Richtung Volkspark machen. Die Begeisterung natürlich riesengroß. Die türkischen Fans werden so ziemlich genau das zeigen, was sie auch an den ersten beiden Spieltagen abgeliefert haben. Zehntausende werden sich hier auf den Weg durch die Stadt machen und dann vor allen Dingen feiern. Wenn es den Achtelfinaleinzug zu bejubeln gibt, der ist ja absolut möglich, dann wird es eine laute und eine lange Nacht in Hamburg, sicherlich mit Autokorso und mit Hupen. Der Trainer der Türken, Montella, der Italiener, ist ein bisschen genervt von der deutlichen Kritik in den sozialen Medien und auch von den türkischen Journalisten. Es ist eben auch eine hochemotionale Angelegenheit. Es geht um so viel, die Türken waren seit 2008 nicht mehr im EM-Achtelfinale dabei. Und sie haben die Chance, den Dezibel-Rekord zu knacken. Das höchste, was ich hier gemessen habe bisher bei der EM in Hamburg, waren 110 Dezibel kurz nach Anpfiff zwischen Georgien und Tschechien. Da waren die Georgier unfassbar laut. Das ist eine Herausforderung. Und ich glaube, die türkischen Fans haben ganz gute Karten, diese 110-Marke zu knacken.
110 Dezibel, habe ich ja am Anfang schon mal gesagt. Das ist eine Motorsäge oder ein Pop- oder Rockkonzert. Oh, damit kennt man sich im Volksparkstadion ja auch.
Damit machen die türkischen Fans sich warm. Maximal. Also den Rekord, den knacken sie definitiv, bin ich mir sicher.
Und das Team holt dann einen Punkt, um ins Achtelfinale einzuziehen.
Ja, da gehe ich auch von aus. Also dann auch mit der Unterstützung. Das ist ja auch wieder so ein Heimspiel dann irgendwie, so wie es in Dortmund auch war. Und dann gegen Tschechien, die ja auch auf Patrick Schick verzichten müssen, wahrscheinlich, weil er verletzt ist, gehe ich davon aus, dass die Türkei besser ist und am Ende diesen einen Punkt mindestens holt, ja.
Naja, wenn sie gewinnen würden, würde das ja für Georgien die Tür aufmachen, auch noch ins Achtelfinale einzuziehen als Gruppendritter.
Dafür müssen sie Portugal besiegen.
Ja, aber in Portugal, das schon als Gruppensieger feststeht und wir haben ja bei den Spaniern gesehen, ja, ich weiß, du sagst jetzt dass sie ihr Spiel gewonnen haben, aber Spanien hat auf 10 Positionen gewechselt im abschließenden Gruppenspiel und vielleicht geht da ja was für Georgien, weil man muss auch dazu sagen, dass die in beiden Spielen nah dran waren.
Ja, aber selbst wenn jetzt Portugal mit der absoluten B11 spielt, ne, also wer sitzt da auf der Bank? Dann fängt halt Diogo Jota mal an oder Joao Felix kommt mal zu Einsatzminuten, der glaube ich noch
Cristiano
gar nicht gespielt
Ronaldo
bisher.
Bleibt bestimmt auch in
Nein,
der
Cristiano ersten Ronaldo, ja, der muss ja auch noch sein erstes Tor erzielen bei dieser EM. Ne? Also da gehe ich von aus, dass er spielt. Trotzdem, so gern ich die georgische Mannschaft mag und so positiv ich alles finde, was mit diesem Team zu tun hat, ich kann mir das nicht vorstellen. Zumal Willi Sagnol, der Trainer der Georgier, der hat mit den Bayern 5-mal auf Schalke gespielt und rate, wie oft er gewonnen hat.
Wenn du so fragst, zero.
Genau, kein einziges Mal. Also.
Aber ey, irgendwann ist immer das erste Mal. Ihr hört es auf jeden Fall live bei uns. Wir haben alle 4 Spiele in voller Länge, entweder als Einzelspiel oder als Konferenz, was ich persönlich empfehlen würde.
Ja,
weil
absolut.
Das macht einfach so Bock.
Vor allem in der Gruppe E mit den 3 Punkten bei allen.
Um die Gruppe F kümmere ich mich dann.
Ah, genau, stimmt. Anne moderiert morgen Abend und deswegen noch ein Grund, auf jeden Fall in unseren Audiostream zu klicken und sich das anzuhören.
Ja, und im EM-Update gibt es dann Männerrunde mit Tobi und dir. Freue ich mich persönlich drauf, wenn ich da zuhören darf.
Das ist schön. Ich hoffe, ihr hört auch zu und seid dabei. Danke, dass ihr dabei wart.
Bis dann.
Ciao.